49. Kapitel zur Analyse des Produktionsprozesses. Widerlegung des seit Adam Smith die ganze politische Ökonomie durchziehenden absurden Dogmas, dass der Wert der Waren sich in letzter Instanz ganz zersetzt in Einkommen, in Arbeitslohn, Profit und Rente. 50. Kapitel. Der Schein der Konkurrenz. Fortsetzung von Kapitel 49. Diskussion verschiedener falscher Ansichten bezüglich der Wirkungen der Konkurrenz auf das jährliche Gesamtprodukt, die Profitrate, den Arbeitslohn, die Marktpreise und so weiter. Kurz, die Konkurrenz muss es auf sich nehmen, alle Begriffslosigkeiten der Ökonomen zu erklären, während die Ökonomen umgekehrt die Konkurrenz zu erklären hätten. 51. Kapitel: Distributionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse. Fortsetzung von Kapitel 49 und 50: Diskussion kapitalistischer Ansichten. 52. Kapitel: Die Klassen. Die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die Eigentümer von Kapital und die Grundeigentümer, deren jeweilige Einkommensquellen Arbeitslohn, Profit und Grundrente sind, also Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer, bilden die drei großen Klassen der modernen, auf der kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft. In England ist unstreitig die moderne Gesellschaft in ihrer ökonomischen Gliederung am weitesten, klassischsten entwickelt. Dennoch tritt diese Klassengliederung selbst hier nicht rein hervor. Mittel- und Übergangsstufen vertuschen auch hier überall die Grenzbestimmung. Indes ist dies für unsere Betrachtung gleichgültig. Das Manuskript bricht hier nach wenigen Sätzen ab. Hierzu schrieb Friedrich Engels im Vorwort: Vom letzten Kapitel existiert nur der Anfang. Hier sollten die drei großen Klassen der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft, Grundeigentümer, Kapitalisten, Lohnarbeiter und der mit ihrer Existenz notwendig gegebene Klassenkampf als tatsächlich vorliegendes Ergebnis der kapitalistischen Periode dargestellt werden. Dergleichen Schlusszusammenfassungen pflegte Marx sich für die Schlussredaktion kurz vor dem Druck vorzubehalten, wo dann die neuesten geschichtlichen Ereignisse ihm mit nie versagender Regelmäßigkeit die Belege seiner theoretischen Entwicklungen in wünschenswertester Aktualität lieferten. Außer einem journalistisch aktuellen Resümee der schon entwickelten Theorien braucht man also in den fehlenden Schlussteil des dritten Bandes nichts hineinzugeheimsen. Es gibt auch nichts weiter zu vermissen. Mit den drei Bänden des Kapitals hat Karl Marx alles Wesentliche zur Analyse und zur Kritik des Kapitalismus gesagt, was damals zu sagen war. Wer heute zur Kapitalismuskritik mehr sagen will, kann und muss auf diesem theoretischen Fundament aufbauen. Dieses Fundament in seinem gesamten Umriss präzise nachzuzeichnen und allen Interessierten zugänglich und bekannt zu machen, ist der alleinige Zweck dieser Kurzfassung. Wahl Buchenberg, 10.10.2002.